Herzlich willkommen beim Andromecast. Nunmehr die vorletzte Folge der dritten Staffel Discovery mit dem Titel Es gibt Gezeiten, zu Englisch There is a Tide. Und ich begrüße auch Peter wieder. Hallo.
Einen wunderschönen Tag. Hallo Kai.
Ja, da sind wir zum vorletzten Mal.
Ja. Also ich bin gerade in so einer mit so einem kleinen Stimmungstief und das hat nichts damit zu tun, dass es jetzt zu Ende geht, sondern mit was anderem. Aber ich glaube, das können wir dann gleich der Folge entsprechend entnehmen. Naja, und ich hoffe doch, dass ich der Einzige bin, der das dann so sieht, aber ich denke, ich brauche schon gar kein Fazit mehr machen.
Du hast alles gesagt mit deinem Tonfall.
Ja, ja. Okay, lass uns mal in die Folge einsteigen. Ich glaube, da gibt es noch tatsächlich ein bisschen was drüber zu sprechen. Wie ich immer sage, es ist nicht immer alles nur schlecht oder alles nur gut. Es hat alles irgendwelche Aspekte und ich beurteile das ja auch immer aus meinem Blickwinkel und andere Leute sehen das anders. Ich habe ja auch schon Meinungen, positive und negative gehört und ich ordne mich da irgendwo auch mit ein.
Ja, bei mir wird das vermutlich auch irgendwie einen gesunden Mittelweg aus positiv und negativ haben, aber wie gesagt, lass uns das mal ein bisschen erarbeiten.
Okay, diese Star Wars Episode 4 beginnt mit diesem typischen Geballer der beiden Schiffe, die sich verfolgen. Der Rolltext vorher entfällt, aber diese Szene mit den zwei Schiffen hintereinander ist das Übliche. Die Roboter, die dann zu sehen sind, sind aber am Ende der Folge erst zu sehen.
Ja, okay.
So, ich hoffe, es ist klar, was ich meinte. Also es gibt am Anfang die Schießerei von den zwei sich verfolgenden Raumschiffen und das war...
Die ja eigentlich auch keine ist.
Ja, das ist ja eine gefakte. Und mal ernsthaft, fällt das niemandem in der Föderation in diesem Schild-Torus, fällt das dem niemanden auf? Die übrigens erstens mal unpräzise und dann schießen die halt, also die schießen wie heißen sie, die Sturmtrooper.
Ja, genau. Aber gut, du hast das eigentlich ganz schön gesagt. Das sieht so aus, wie wenn so ein, wie heißen diese Star Wars, diese langgezogenen Dinge, die vorne spitz zulaufen, Sternenzerstörer oder sowas.
Ja, genau. Hinter der
Corellian Corvette. So schießen die auch. Genau.
Genau. So. Und diese Szene hatte ich vor Augen. Habe ich gedacht, falsches Franchise. Ach nee, das ist ja die Discovery. Also, haben die schön reinkopiert. Na, ich meine, es ist nicht annähernd so präzise, aber ich habe in dieser Folge immer wieder das Gefühl gehabt, dass irgendwelche Dinge zitiert werden. Und ich habe noch ein anderes Zitat, das sehr, sehr dicht dran ist. Kommen wir im Laufe der Folge noch zu. Ich glaube, das haben bestimmt auch andere gemerkt. Naja, also wie gesagt, erstmal wird da geballert, dann wird das Schiff da reingelassen und dann fällt dem Admiral auf, da ist was schiefgegangen. Allerdings verhält sich Osira sehr friedfertig.
Ja, das hat mich auch gewundert. Also ich habe tatsächlich nach der letzten Episode und nach der Episodenvorschau gedacht, die zückt hier einfach ihre Knarre und ballert Vance über den Haufen. Aber das war jetzt so der erste Eindruck. Was hier gekommen ist, war für mich erstmal total unerwartet, denn der Charakter hat das bisher nicht hergegeben für mich. Also das war einfach nur ein platter Charakter, der einfach nur da war, um fies zu sein. Und sie bekommt hier ein bisschen Tiefe, aber die Tiefe kommt für mich irgendwie ein paar Folgen zu spät. Das wirkte für mich wie an den Haaren herbeigezogen ein bisschen.
Ja.
Was ich aber auch positiv sagen möchte, ist, wie Vance mit der Situation umgegangen ist, als die Discovery kam. Also das war für mich ein starker Moment, auch für Vance wieder, so wie er das analysiert hat. Natürlich kann er verschiedene Dinge nicht wissen. Er hätte natürlich darauf reagieren können, okay, die Discovery reagiert irgendwie nicht auf Funksprüche. Vielleicht sollte man doch erstmal die draußen lassen und vielleicht auch mal Schiffe rausschicken, weil die haben dann immer noch genug da gehabt auch.
Ja, gut, das ist die Frage. Warum schicken die nicht Schiffe raus, um die Discovery oder beziehungsweise das andere Schiff zurückzuschlagen?
So abzufangen. Die
Rebellion zurückzuschlagen? Unverständlich. Also das finde ich halt auch, ja, nee, lassen wir sie rein. Okay, ist aber eine Option. Und ich finde, das kann ich eigentlich dem Vance oder der ganzen Sternflotte der Föderation, wenn man das so sagen will, nicht anlasten. Ich finde es in Ordnung. Also das kann ich irgendwie verstehen. Ne? Das war ja der Witz, der Clou an der ganzen Sache. Diese wollte da rein. Und ich sage jetzt mal, diese Entscheidung war halb so schlimm. Denn welcher Schaden wird angerichtet? Keiner.
Ja, es passiert ja am Ende überhaupt nichts. Ja, genau.
Ja,
aber was ich wirklich toll fand, wie gesagt, Vance fand ich super. Den könnte ich mir auch durchaus als Captain auf einer Brücke von irgendeinem Schiff vorstellen.
Genau. Den himmeln wir ja schon ein paar Tage an.
Ja, genau.
Und ich finde, absolut zu Recht, so wie er sich verhält, das ist so ein Kommandant, wie ich ihn mir wünsche. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. das ist einfach gut. Vielleicht ist es sogar zu gut, dass es dann ein bisschen die Spannung rausnimmt, weil er echt richtige und gute Entscheidungen trifft. Schauen wir mal, ob das auch weiterhin so ist. Also jetzt nicht nur später noch, sondern in dieser Folge. Und ich habe so ganz, ganz leichte Zweifel. Und ich befürchte, aber das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass ich glaube zu wissen, wohin die Schreiber das entwickeln wollen.
Und um das Gefühl hatten wir ja in der letzten Folge schon, dass es, also man degradiert quasi Saru im Moment vom Handeln her und man befördert Burnham wieder in Richtung Stuhl. Also wie gesagt, so fühlt es sich für mich.
Ich möchte mich dazu jetzt nicht nochmal äußern. Das ist, gerne im Resümee. Aber jetzt gerade mag ich da überhaupt nicht dran denken. Lass es uns, weißt du, wenn das Schlimmste, das, was du gerade sagtest, eintritt, dann können wir da tatsächlich nochmal drüber sprechen. Aber ich finde, also ich glaube, die Entscheidungen, die Burnham als, also die Michael als Captain trifft, die sind bestimmt nicht falsch oder schlecht. Die ist bestimmt, die würde ein guter Captain sein. Aber die moralische, also dieser der ethische Hintergrund, moralische Hintergrund dieser ganzen Situation, wie sie denn da hingekommen ist, ich will das fast nicht nochmal aufmachen. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, lass uns da ein anderes Mal drüber sprechen. Vielleicht stellt sich das alles am Ende ganz anders dar. Und ich habe halt auch
vielleicht
so ein paar,
wird Vance Captain.
Nein. Also ich meine, das wäre, also ich könnte mit dem leben, aber ja, dazu,
wie gesagt, nein, das lass ist uns da in der letzten Folge nochmal drüber sprechen, wenn wir Fakten haben, was am Ende der Staffel passiert ist.
Und ich nehme es schon mal vorweg, ich glaube, diese Staffel, die wird halt cliffhangerig enden, so wie alles andere, was bisher jetzt uns vor Augen gekommen ist. Aber eins nach dem anderen, lass es uns auf uns zukommen. Ich würde es gerne sehen und gerne sehen, dass es nicht so ist. Aber wie gesagt, lass uns mal einfach weitergehen. Ich habe so ein paar Sachen gesehen in der Folge, wo ich gedacht habe, wie ist das zu verstehen? Beispielsweise, wir sehen Zare wieder. Der ist gewohnt, konsequent der Bad Character, der er bisher war. Und er hat Schaden genommen durch den Vorfall, den damals, wie heißt der, Georgiou, an ihm verübt hat, indem sie ihn da rausgeschickt hat.
Ja, diese Eiswüste.
Genau, richtig. Ne? Und er ist nicht tot, sondern er hat Schaden genommen, und zwar an einer Hand.
Ja, so übelste Verbrennungen,
Eine Unterkühlung, ne? Erfrierung. Unterkühlung, ja. Nur was soll das? An einer Hand? Was soll denn passiert sein?
Er ist in Schnee gefallen, ist da stecken geblieben, so auf einer Seite liegend, und dann ist er ohnmächtig geworden, und das ist einfach schwachsinniger.
Also wenn mir das jemand erklärt, warum eine Hand schimmelig ist, also nekrotisch oder was auch immer, ja, also ich verstehe das, ne? So, jetzt haben wir hier an dieser Stelle, wie ich finde, und die kommt später nochmal, so ganz kleines bisschen, die nächste Anspielung, die ich eben meinte, und zwar, du wirst dich erinnern, Luke Skywalker sah seinen Vater, als er ihm die Hand abschlug. Oder andersrum, Luke wurde die Hand abgeschlagen von seinem Vater, und dann hatte er diesen schwarzen Handschuh, den eben auch Zare dann später trägt. Und Zare, als er diesen Handschuh nicht trägt, ne, als die Hand offensichtlich nekrotisch ist, kann er diese Hand ganz offensichtlich nicht bewegen, nicht benutzen. Ja. Ein paar Szenen später, er verpasst Book eine, allerdings mit der anderen Hand, glaube ich, und hat dann einen Handschuh auf der Hand. Book macht einen markigen Spruch, und Zare zeigt so. Man sieht, also er zeigt mit dieser Handschuhhand. Entweder hat er eine Prothese jetzt gerade bekommen. Was für ein Bullshit. Oder er konnte die Hand ganz normal bewegen, und die sieht halt einfach nur ein bisschen schimmelig aus. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe das nicht.
Ja, das ist also Quatsch. Also er hat ja auch in der späteren Verlauf der Episode hält er die Hand auch immer so, als könnte er eben nichts damit anfangen.
Also, genau. Ja. Ich verstehe es nicht. Also vielleicht habe ich auch wirklich einfach nur was falsch verstanden. Aber gut. Soll es so sein, das ist nur eine Kleinigkeit, ne? Aber erinnerte mich halt an Skywalker und seine abgeschlagene Hand. Ne?
Ja, also der genau. Schaden an der Hand. Ja. So. Kurz zur Zare habe ich auch noch einen Satz. Wie gesagt, in der letzten Folge haben wir den eigentlich relativ positiv bewertet, in der zweiten Western-Folge. Wir haben gesagt, okay, der kann ein bisschen Tiefgang, der weiß auch eigentlich zu viel, und man hat eigentlich nichts draus gemacht. Der wirkt hier in der ganzen Folge wie so ein Waschlappen eher.
Genau. Also, ja. Der ist ein Handlanger. Der ist ein mittelguter Handlanger. Also noch nicht mal das. Er scheitert auch mit seiner bösen Art. Er wirkt zwischenzeitlich fieser als Osira, bis sie dann wieder am Ende auf der Brücke, bis sie dann wieder am Ende auf der Brücke ist. Dann plötzlich schaltet das wieder um, ne? Also bis dahin wirkte er fies und konsequent und dann plötzlich guckt er wie so ein kleiner Schuljunge. Ja, Mutti hat mich jetzt tatsächlich nochmal in den Keller geschickt. Das ist inkonsequent. Also bis dahin war es noch konsequent, ne? Aber ab diesem Punkt denke ich so, was ist das für ein Charakter? Mal ganz davon abgesehen, ne? Wir haben das, oder ich habe das vorher gesehen, ne? Ich habe gesagt, der wird aufgebaut und den sehen wir in ganz zum Schluss sehen wir den wieder. Ist jetzt nicht ganz zum Schluss, aber kurz vor Ende.
Ja, wir werden alle Charaktere vermutlich nochmal sehen, die wir in der Zwischenzeit verloren haben.
Nicht alle, wie wir in dieser Folge nochmal sehen. Also, ja, also einen werden wir vielleicht auch erst in der nächsten Staffel wiedersehen, wenn sie dann merken, dass der, wie heißt der, Sahil, ne, irgendwo dann sich,
yeah, genau,
sich aufgehängt hat mit der Flagge, weil sie
vergessen
haben.
Kam, ja.
Ja, weil genau. Keiner mehr kam. Und, also das ist auch ein bisschen vergehenes Potenzial. Vielleicht haben sie es auch irgendwie hinterher im Editing rausgenommen, dass er vielleicht irgendwo im Hintergrund steht und oder er ist halt immer noch zuständig für diesen Außenposten und der ist jetzt total bevölkert, keine Ahnung. Also das ist ja auch nicht ganz so wichtig. Wichtig ist für mich, wie entwickelt sich die Story? Aber da kommen wir ganz zum Schluss zu. Okay. Was sehen wir denn noch? Also, Sari könnte eine Prothese haben, ne? Der könnte sich gesundheitlich verbessert haben. Der könnte ganz, ganz fieser Typ geworden sein, der er vorher schon war. Er könnte aber auch nachgelassen haben. Ich verstehe die Entwicklung nicht. Ist so ein bisschen inkonsequent und das nervt mich. Osira hingegen, oder sie entwickelt sich genau in die andere Richtung, plötzlich ist sie ganz handzahm und sie ist mehr Föderation bis zu einem gewissen Punkt in dieser Folge, als das, was ich von Vance erwartet hatte. Und ich habe gedacht, ja scheiße, jetzt passiert genau das, was ich befürchtet hatte. Vance ist jetzt der Böse, der einen Friedensvertrag ablehnt, weil er bockig ist, weil er sagt, nein, Militärjunta und ich will absolute Macht haben.
Ja, zum ersten Mal habe ich nicht verstanden, was macht Vance dort allein. Also bei TNG wäre erstmal eine ganze Delegation an Diplomaten aufgetaucht und die wären alle zusammen in diesen Raum gegangen. Mhm. Also das mag ich erstmal kritisieren. Vance mag ein guter Führer sein, also ein guter Anführer, aber der ist doch kein Diplomat. Also welche Fähigkeiten hat er jetzt, um dieses Gespräch überhaupt zu führen?
Ja, genau. Und jetzt mal zwei Punkte. Ne? Osira stellt sich als Minister Osira vor. Oder Ministerin. Und da dachte ich so, Minister? Die ist mehr Politiker als er.
Ja,
die genau. Darf Dinge und er darf das nicht. Aber er tut es trotzdem. Und dann habe ich gedacht, um Himmels Willen, was passiert jetzt? Er überschreitet seine Befugnisse bei weitem. Hier regiert das Militär. Meine Befürchtung war bestärkt. Das Militär ist die Führung der Föderation. Es wird zwar vom Präsidenten gesprochen, aber der hat mir alle Vollmachten erteilt. Ja, wie heißt der?
Das,
wo ist der? Warum ist der nicht hier?
Wie gesagt, warum sind keine Diplomaten dabei? Warum ist einfach überhaupt niemand von der Föderation anwesend, also vom diplomatischen Korps irgendwie? Das ist nur dieser Admiral, das wird uns gesagt, okay, ja, der hat keinen Bock, der Präsident. Ich habe die Befugnisse, ich darf das machen. Ja.
Kein Bock. Das ist sein, also weißt du, wenn der einen Job hat, ne? Und wenn der dort ist, das ist sein Job. Ja. Es sei denn, und das war ja auch eine Idee von mir, es sei denn, es war nur ein Köder, um ihn herauszulocken. Sie zieht die Waffe, bang, und sagt, okay, das war unser Ziel, jetzt tut mit mir, was ihr wollt. Weißt du, das ist so, ich verstand die Intention von Osira nicht. Ich nahm bis zu diesem Punkt an, dass das ein Köder sein möge. Wir sprachen auch mit jemandem, schönen Gruß an dich, Check, vielen Dank für die Idee. Es sei nur Zeit geschunden worden. Ist das so? Denn das Gefühl hatte ich im Endeffekt nicht, denn Osira reagiert, nachdem eine Forderung gestellt wird, kommen wir später noch zu, die ihr natürlich selbstverständlich nicht passt, lehnt sie diese ganze Sache ab. Die hätte auch genauso gut, wenn sie das wirklich nicht ernst meint und wirklich wirklich nur Zeit schinden will, dann hätte sie sagen können, ja klar, machen wir so. Weißt du, sie scheint diesen Vertrag ernst zu nehmen und das verstehe ich nicht. Sie kommt mit einem Angebot, wo der Admiral Vance selbst sagt, das ist ein hervorragendes Angebot. Also ich weiß nicht, wie er es wortwörtlich gesagt hat, Aber das also, ist ein.
Ja. Also logikmäßig hat es bei mir an anderer Stelle aufgehört. Also sie entführt erstmal die Discovery, springt dahin und sagt, man sieht eigentlich die ganze Staffel über, die können problemlos auch miteinander kommunizieren. Warum rufen die denn nicht den Vance mal an und sagen, auch von Entfernung hier, lasst uns mal irgendwo neutral irgendwo treffen, wir führen mal ein paar Gespräche. Nein, Osira geht hin, die treffen sich, die greift erstmal an, die entführt die Crew, entführt die Discovery, springt dorthin und dringt erstmal dort in das Kraftfeld ein.
Ja. Wahnsinniger Aufwand für einen Vorschlag, den man mit einem Brief hätte schicken können.
Ja, wie gesagt, man hätte auch einfach mal ein kleines Schiff hinschicken können, wenn man gewusst hätte, wo sich die Sternenflotte jetzt hier befindet, das bei konnte sie ja nicht unbedingt wissen, aber man hätte ja vielleicht irgendwie mal ein Föderationsschiff, das hätte man bestimmt orten können, schicken können. Und beim letzten Zusammentreffen zwischen Osira und der Discovery hätte sie auch mal sagen können, hier, nimmt mal diese Nachricht mit für euer Chef.
Ja, oder, also, pass auf, ne, ich werde dem jetzt noch mal ein bisschen entgegensteuern. Warum ist das, hat sie das nicht gemacht? Weil es einfach nicht das Vorgehen der Emerald Chain ist. So geht die Emerald Chain einfach nicht vor. Kann ich verstehen. Vielen Dank an den lieben Deus, der gesagt hatte, er findet, es hört sich so ein bisschen an wie die Ferengi-Allianz oder beziehungsweise die Ferengi, also im Prinzip diese ganze Spezies, die sich so verhält, ne? Er sagte zwar, die gehen über Leichen, was ich anders fand, die Ferengi verhalten sich zwar nicht brutal, aber zumindest würden die den Tod eines ihrer Verwandten, Bekannten absolut billigend in Kauf nehmen, wenn genug dabei rausspringt. Und das Gefühl hatte ich jetzt bei der Emerald Chain auch. Allerdings sind die Methoden des direkten Tötens, also die Waffe nehmen und einfach mal jemanden erschießen, um andere einzuschüchtern, das ist nicht das Vorgehen eines Ferengi, wie ich finde. Muss ich diese Kultur in Wert setzen und mir die Frage stellen, warum ist das so? Vielleicht ist das ja der Grund, aber ist dann die Frage, ist das eine Gruppe, mit der man verhandeln möchte oder sollte?
Ja, das Problem ist, dass wir über die Emerald Chain überhaupt nie irgendwie tiefergehend was erfahren haben überhaupt. Also wir haben eigentlich, das hätte man problemlos in die letzten Folgen pro Episode mal eine Minute irgendwie investieren können, okay, und mal irgendwie die Struktur kennenlernen. Wie funktioniert die Emerald Chain überhaupt? Bisher waren das eigentlich immer nur irgendwelche Schwarzmarkthändler für mich, die sich zusammengetan haben und jetzt hier so ein bisschen auf Fiesling machen.
Ja, so wirkte es auch die ganze Zeit. Also ich finde schon, dass die Also, ist jetzt mein Gefühl, dass sie das irgendwie schon bei mir aufbauen konnten. Ich hatte schon das Gefühl, dass das, was sie halt mit ein paar Worten so beschrieben hat, was die Emerald Chain für sie ist oder was die Emerald Chain im Vergleich zur Föderation ist, dass das bei mir schon so aufgekommen ist. Das ist jetzt nicht so, dass ich total planlos war. Dass ich hatte eine Idee, die Emerald Chain ist so ein Wirtschaftsverbund, der unter anderem Sklaverei in Kauf nimmt oder eben ganz klar hat, knallhart betreibt. Das ist aber eine Sache, die arbeitet am Ende Vance nochmal heraus. Aber Osira sagt, okay, davon rücken wir komplett ab. Und da habe ich gedacht, was passiert hier gerade? Wenn sie Zeit schinden will, ist das okay. Wenn sie es nicht will, ist das ganz schön viel. Sie kommt mit einem Angebot, das von der Emerald Chain viel mehr Umstellung erfordert als von der Föderation. Und das ist ein richtig großes Ding.
Ja, also vielleicht möchte man es tatsächlich auch anders verknüpfen. Wir haben beim letzten Kontakt mit Osira erfahren, denen geht das Dilithium aus. Vielleicht ist es wirklich eine Art Hinterhalt gewesen. Vielleicht will sie hier Zeitchen, hat noch ein Signal abgesetzt zu den restlichen Emerald Chain Flotte, die Schiffen, und die sollen alle sich dort zusammentreffen und zusammenfinden. Das wissen wir nicht, denn zwischendurch während dem Gespräch kommt natürlich auch jemand rein. Okay, das sollte für uns so wirken, als würden diese Person, die zu Osira kommt, sie einfach nur davon in Kenntnis setzen, dass an Bord der Discovery gerade eine Meuterei oder dass Zare überlistet wurde oder so. Aber vielleicht haben die auch was ganz anderes gesagt.
Ja, okay. Also ich finde, ich kriege da keine richtige klare Antwort darauf. Und
Nee, das führt auch zu nichts. Nee.
Ja, es gibt ja auch noch ein paar andere Punkte, wie beispielsweise bevor die Discovery in den Schutzschirm eindringt. Kracht hinten Bucks Schiff. Hat die einen Namen? Die hat, glaube ich, einen Namen, ne?
Ja, kann sein, aber ja. Also wir wissen, was gemeint ist. Ja.
Kracht hinten in die Ladebucht. Lade, wie auch immer, in das Hangar. Es gibt an Bord des von Books Schiff gibt es einen Annäherungsalarm. Lange bevor das Schiff aufschlägt, also lange genug. Diesen Annäherungsalarm hat weder die, ich glaube, Viridian heißt sie, glaube ich, das Schiff von Azara, ne?
Ja, genau, Viridian.
Viridian. Die Viridian noch die Discovery reagiert überhaupt nicht auf Books Schiff. Ja, Books Schiff ist irgendwie mega, ja, mega zukunftsträchtig. Ich weiß auch nicht was. Ich kann es mir nicht anders erklären, denn dieser Zusammenstoß war absolut für alle anderen, außer für Books Schiff, vorhersehbar.
Also ja, da ist auch ein anderes Problem für mich, denn man sieht diese Viridian direkt hinter der Discovery die ganze Zeit fliegen und in der Szene, als Book Gas gibt und hinten in die Discovery reinfliegen will, ist das Schiff plötzlich komplett weg.
Genau. Ja, genau, das habe ich nämlich auch gemacht. Und ich verstehe, ich würde mir diese ganzen Situationen gerne vorstellen. Ich versuche mir das auszumalen und ich denke so, nee, da kommt dieses Schiff an. Nein, das passiert, das, was jetzt gleich passieren wird, das passiert nicht. Wir haben ja einen Plan und hinten auf der Viridian, da ist eine Crew und die ist informiert. Die vermeidet das, die wird das unterbinden, was da gerade passiert.
Ja, zumal, ich fand das auch witzig, du hast ja am Anfang angemerkt, merkt die Föderation, die Sternenflotte da drin nicht, was außen passiert, dass die nur mit 6% Leistung feuern. Und hier konnte man jetzt auf, weiß ich, wie viele Lichtjahre erkennen, da kommt gleich Books Schiff durch den Transwarp-Kanal geflogen.
Ich habe Schwierigkeiten mit der Folge. Was das angeht, ist das ganz, ganz schwierig.
Mit dem Transwarp-Kanal hatte ich auch Probleme. Wie gesagt,
cool
ist dargestellt. Osira durch denselben durchgeflogen?
Ja. Ja, gute Frage. Ich verstehe das nicht. Das raff ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wer wann wo wie, also wie Book Schiff fliegt, das habe ich nicht verstanden bisher. Okay, aber vielleicht bin ich da auch zu einfach gestrickt, dass ich das nicht verstehe. Aber generell dieser Transwarp-Kanal, der war cool dargestellt. Was sind denn das für Trümmer da? Sind das alte Schiffe oder was ist das?
Das habe ich verstanden als alte Schiffe, die während des Brandes dort zerstört wurden und als Trümmer dorthin fliegen, also rumtreiben. Das, wie gesagt, das war auch in Ordnung, aber das Logikloch beginnt dann. Die fliegen da durch und kurz vorher hat man gesagt, Osira ist vermutlich auch durch dieses selbe Ding durchgesprungen.
Mhm. Ja, und die hat aber keine Probleme.
Ja eben. Und das ist ein riesiges Schiff.
Ja.
Ach komm. Ist die einfach da durchgeheizt oder ist das irgendwie eine Abzweigung gewesen und diesen anderen Weg geflogen? Ich habe keine Ahnung.
Ja, also ich verstehe es nicht. Vielleicht weiß jemand, der uns das erklären kann. Vielleicht irren wir uns aber auch total. Ich habe keine Ahnung. Deswegen, lass uns da nicht drüber sprechen. Es war interessant zu sehen. Der war schon cool gemacht. Also für jemanden, der einen Schiffkampf ohne Kampf sehen will. Ne? Denn das Schiff von Book, das morpht ja die ganze Zeit. Das ist schon, fand ich jetzt mal, gar nicht so schlecht gemacht und ein bisschen Action ohne Opfer ist schon ganz cool gewesen, also halb so schlimm. Ja. Warum das so ist, zieht sich aber meiner Kenntnis und das ist halt für mich schon relativ wichtig. Okay, lass uns mal ein bisschen Schritt weitergehen. Das Schiff ist auf der Discovery gestrandet oder so hinten reingekracht. Book wird gefangen genommen, aber mit einer Tarnvorrichtung, die Michael am Arm tragen kann die im Schiff rumlaufen. Und dann passiert eine Szene. Und dann, bitte erklär mir das. Ich weiß, warum, also du wirst mir gleich sagen, es stand im Telefonbuch. das stand so in der Regieanweisung. Diese typische 90er Jahre Actionkomödien, hey, ich hau dir jetzt auf die Fresse Situation. Denn das genau. passiert.
Ja, ja.
Genau das passiert. Sie spricht den Typen, den sie jetzt gleich eine reinhauen will, an. Nein, das tust du nicht.
Nee, warum sollte man das tun? Ja.
Sie hat einen Phaser, also den, so habe ich das verstanden, ne? Der ist ja in ihrem Handgelenk oder kriegt sie das erst von dem Typen?
Die hat einen Phaser, aber das kann ich dir tatsächlich erklären. Vermutlich hätten da irgendwelche Sensoren an Bord dieses Feuer wahrgenommen. Ja, okay. Das sieht man auch in alten TOS-Filmen schon. Okay, und hätten Alarm ausgelöst.
Ja, nichtsdestotrotz, jemanden von hinten packen und würgen, ist dann doch vielleicht eine bessere Idee, als ihm zu sagen, hier übrigens Vorsicht, ich hau dich jetzt. Das ist keine gute Idee.
Das macht man auch nicht. Ja. Also wie gesagt, das hat Bud Spencer gemacht, aber das macht in der Regel keine Michael Burner machen.
So, und jetzt nochmal der nächste Punkt. Ne? Was macht der Typ da? Ne? Weißt du das, was er macht?
Ja, der zuckt sein Messer und rammt es ins Bein.
Davor. Was macht er davor mit dem Messer?
Erklär's mir, ich hab's gerade nicht vor Augen.
Der macht ein Badge von dieser Trauerwand ab.
Ach so, okay.
Ja, der fummelt an dieser Trauerwand an, rum. Mal ernsthaft, wenn sie dort irgendwie vorbeikommt, ohne den zu behelligen, hätte sie das mal tun sollen. Aber das kann sie ja nicht machen, denn der macht was ganz, ganz Übles mit Leuten, die sind zwar schon tot, aber das macht, also die, ich verstehe es nicht. Das ist eine.
Ja, warum macht der das überhaupt?
Der will halt diesen Badge haben.
Ja, warum? Oder was,
warum auch immer. Es spielt ja eigentlich, also ja. erstmal das erklärt sich mir nicht. Okay, aber ich meine, das scheint ein Idiot zu sein. Der kann zwar prügeln oder Messer zu stechen, aber ansonsten ist der nicht so ganz helle, deswegen, es ist mir egal. Und aber, dass sie erstens mal ihn anspricht, ihn dann haut, oder warum sie überhaupt ihn nicht meidet, das kann halt nur damit begründet sein, dass sie ausgerechnet durch diesen Gang muss.
Ja, also wir sehen später, wie sie auch diesen vulkanischen Nackengriff an Stamets anwendet. Warum hätte sie das denn hier auch nicht tun können?
Ich wollte das vorher auch ins Spiel bringen, aber ich habe gedacht, okay, nein, ach komm, das ist totaler, das ist richtiger Bullshit. Diese Szene, allein diese Szene, ne, ist nur was für, ja, wir müssen jetzt, kommen wir gleich zu.
Wir müssen jetzt das Leid von Burnham darstellen,
korrekt.
Wo sie verwundet durchs Schiff humpeln.
Richtig, kann. Wir müssen jetzt, und jetzt kommt das, was ich eigentlich ganz am Anfang nochmal meinte, mit das Zitat, wir müssen jetzt Die Hard auf Verderb und, wie sagt man, auf Gedeih und Verderb darstellen. So.
Die Hard. Es hätte noch irgendwie gefehlt, dass er wirklich wie
Glasscherben auf dem Boden
so ein Schmuddel-T-Shirt, so ein Unterhemd angehabt
genau,
hätte.
Genau, richtig, genau. Und pass auf, das geht ja noch weiter, ne? Also später ist es ja so, sie hat quasi das Funkgerät, das nimmt sie ja dem Typen ab, der ihr ins Bein sticht, ne? Okay, dann lass uns mal erstmal in dieser Situation bleiben, ne? Ihr wird ins Bein gestochen. Das Messer steckt dort 8 bis 10 Zentimeter im Muskel.
Das hätte man auch besser mal da drin gelassen.
Erstens mal das, ne? Gut, sie stillt ja die Blutung nicht vor Ort. Und jetzt kommt eben dieser Punkt. Es gibt ja diese Scanner oder diese Sensoren, die wahrnehmen, wenn so ein Phaser geschossen wird. Offensichtlich nicht dort, wo sie hingeht. Und aus diesem Grund geht sie dorthin.
Ja, also ich habe das auch nicht verstanden, was die mit dem Phaser macht. Also wenn es an Bord Sensoren. Ja, sie verschließt die Wunde, aber das ist ja kein Betäubungsstrahl, das ist auch richtig. Kein tödlicher Strahl, das muss irgendwie
einfach nur Hitze.
Medizinische Funktion sein oder ganz einfache Einstellung, ich habe keine Ahnung, was dieser Phaser da kann
also,
oder macht.
Also ich könnte mir vorstellen, es ist halt so, als ob du ein heißes Eisen da reindrückst, einfach nur, ja, dass ja, kein genau. Blut mehr austritt. Aber, und jetzt, pass auf, das Messer steckt, ich kann ja nicht sagen, ob da irgendwie eine Arterie verletzt ist innen, ne? Aber wenn das denn so ist, dieses Blut, das schießt da nicht raus, also ist keine Arterie verletzt. Das behaupte ich jetzt mal einfach.
Ja, es tröpfelt nur so ein bisschen, wie bei Bruce Willis.
Ja. Dafür, genau, richtig, genau. Du blutest, ich habe keine Zeit zu bluten. Nein, aber das ist ja auch nicht Bruce Willis gewesen. Ja. Jesse Ventura wäre das gewesen in Predator. Okay, also pass auf. Das Messer steckt dort 8 bis 10 Zentimeter drin, ungefähr. Wenn du das rausziehst, wenn du das berührst, das Messer, dann beißt du nicht die Zähne aufeinander. Ne? Insbesondere, wenn du es nicht gewohnt bist, nicht verletzt zu werden. Und ich wüsste jetzt nicht, dass Michael jetzt so große Schmerzresistenz hätte. Das ziehst du nicht raus und sagst und stehst dann auf und gehst.
Und humpelst weg, ja.
Du humpelst nicht. Die, ja. Also, nee, nein, das passiert nicht. Ich garantiere dir, dass, und beim Aufstehen habe ich geschaut, oh, sie belastet das Bein. Nö. Sie würde, die Nase würde noch bluten, weil sie dann im nächsten Moment voll auf der Nase landet. Ernsthaft. Das. Also jetzt könnte man sagen, Adrenalin und nee.
Ja, das ist genau so eine alberne Szene wie in der Spiegeluniversumsfolge, als sie unter Leib von dem Schwert durchstochen wird und dann Blut spuckt.
Ja, aber das kann man, weißt du, das ist dieses typisch amerikanische Auto wird, also die Stoßstange wird so ein Ping angetickt und das Auto fliegt in die Luft, weil Unfall. Das ist halt so, ne? Okay, nehme ich jetzt mal einfach so hin. Das, was ich da sehe, hat kaum einen Realitätsbezug, aber das ist halt so. Also, diese Verletzung von Michael, die ist meiner Meinung nach viel zu dramatisch. Also, wer schon mal ein Messer so tief im Ohr steckt, ich hatte es noch nicht, aber ich habe solche Verletzungen schon gesehen. Und die Leute gehen dann nicht so. Die humpeln auch dann nicht so. Die legen sich dann ganz flach hin, das macht der Körper von alleine. Ja, dann gehen dann die Lichter aus und irgendwann gehen sie halt wieder an, wenn irgendeiner dieser Person geholfen hat, sofern die Arterie nicht verletzt wurde. Aber gut, also erstmal, sie geht weg. Ne? Dann schweißt sie diese Wunde zu, was nicht unbedingt bedeutet, dass die inneren Verletzungen ebenfalls
das
geschlossen
sind. Das habe ich mich auch gefragt. Das sieht so aus, hätte sie außen einfach zugenäht.
Genau.
Und sie schießt schräg drauf. Dann schön weißer.
Weißt du, wenn sie ganz genau wie dieses Messer einsticht, also sie müsste diese Wunde aufklaffen, das heißt, man zieht rechts und links die Wunde auf.
Ja, ja, genau.
Und schießt dann wirklich parallel zum Einstich dort hinein, dann könnte man diese Wunde auch innen verschließen. Was nicht bedeutet, dass du dann gehen kannst. Aber sie schießt ja schräg drauf. Das heißt, sie wird noch äußerlich verschlossen. Das heißt, aller Wahrscheinlichkeit
nach, Pflaster drauf.
Wenn die sich dann noch bewegt, dann stirbt die ruckzuck an einem Schock, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Volumenmangelschock. Der Muskel wird mit Blut gefüllt, das Organ schwillt ganz dolle an und in der Zwischenzeit fehlt das Blut im Kopf und dann passiert eben das, was ich gerade schon gesagt habe. Dieser Patient, der legt sich mal ganz schnell flach hin. Und das auf ganz natürliche Art und Weise. Das macht plopp und dann liegt er. So. Aber, okay. Wir behaupten jetzt mal einfach, Terminator Michael schafft das und kann da entkommen. Und wir sehen ja auch, dass das alles ganz, ganz hervorragend funktioniert. Ich gehe schon mal einen ganz kleinen Schritt weiter, weil das ja als Folge dessen ist. Ne? Es wird erkannt, dass der Kommunikator verschwunden ist, beziehungsweise dass der Mitarbeiter, der Dumme, der Dispatch unbedingt haben wollte, dass der am Boden liegt. Wie lange hat das eigentlich gedauert? Ich habe das Gefühl gehabt, da ist Ewigkeit an Zeit vergangen.
Da wird schon mal irgendwie 20 Minuten bis 30 vergangen sein, bis... Ja.
Also das hatte ich auch das Gefühl, aber okay, nein, das kann ja sein, mein Gott, dann liegt er halt so lange da, unwahrscheinlich, aber dann liegt er halt da. Sie hätte ihn ja auch eventuell töten können, was wir dann später sehen, was nicht passiert ist. Okay, also, es ist eine geraume Zeit vergangen und sie wird verfolgt. Sie gurtet sich mit einem angeschnittenen Gurt an dem, also ich meine, das muss ein angeschnittener Gurt sein, ne? Der muss halt schon so ein Einriss haben, denn das steht so im Drehbuch, denn sonst wenig Spannungskurve. Sie gurtet sich mit der Hand, ich hätte das sowieso anders gemacht, ich hätte da in diese Schlinge reingegriffen, aber so lang war der Gurt halt nicht, okay, das ist plausibel. Sie gurtet sich da also so eine Stange an, in letzter Sekunde, bevor sie eben diesen Feuerlöschmechanismus durch die Evakuierung des Schiffs verursacht, wird sie an den Stiefeln, an den Schuhen gepackt, an den Füßen gepackt. Sie verliert also ihre Schuhe. Es gibt also zwei Sachen. Warum verliert sie ihre Schuhe? Weil an den gezogen wird. Warum wird er an den gezogen? Weil die entweichende Luft diese Person rauszieht. Also ich habe noch nie auf einer Raumstation oder einem Raumschiff gearbeitet, wo eine explosive explosive Dekompression stattfindet. Aber
das müsste eigentlich implodieren irgendwie.
Ja, also so. Die Theorie nach der absoluten Logik nach, es sei denn, da ist nur ein Schlüsselloch und selbst dann würde es schnell gehen, ist es so, dass es macht und das Schiff ist leer, evakuiert. Also das Vakuum ist im Schiff, wenn es sowas gibt, also die Luft ist raus aus dem Schiff. Es macht also nicht 10, 20, 30, 50 Minuten lang.
Ja. Ja.
Sondern das macht plopp, ein paar, also wenn das hochkommt, 3 Sekunden lang. Und dann ist das Schiff leer. Der Spannung wegen ist natürlich dieser Saugeffekt da.
Ja,
ne?
Klar.
Aber
das kennt man ja auch vielen anderen Serien. Das hat man auch bei Star Trek schon einige Male gesehen.
Genau.
Ja.
Und das ist
furchtbar. Aber erstens das und zweitens hätte Burnham auch dort, sie ist ja unmittelbar sehr nah an diesem Loch drauf, denn die Luft wäre weg gewesen und sie wäre auch direkt unmittelbar gestorben. Also wenn noch Sicherheitskraftfelder irgendwo gewesen wären, die hätten vielleicht den Rest vom Schiff noch abschotten können, aber sie wäre direkt im selben Moment, genau wie die Tante, die rausfliegt, direkt Tiefkühlware wird und dann kurz darauf auch noch vor der Brücke oben auftaucht, also wie auch immer sie dahin gekommen ist danach.
Naja, also da streitet man sich auch, ob man Tiefkühlware wird. Ich glaube, das wird man nämlich nicht, denn Vakuum ist per se weder warm noch kalt, sondern hat überhaupt keine Temperatur. Man würde nach und nach auskühlen, aber das würde eigentlich relativ lange dauern. Auch haben wir schon gesehen, dass Michael absolut resistent gegen das Vakuum ist. Das hat sie ja schon mal in der allerersten Folge oder in der zweiten Folge von Staffel 1 gezeigt, als sie durchs Vakuum geglitten ist.
Ja.
Okay. Ich bin davon überzeugt, dass das möglicherweise auch gehen kann. Deswegen fand ich es damals eigentlich gar nicht schlecht, diese Szene. Ne? Die war ganz cool. Die war echt cool gemacht. Und sie musste dann wohl, glaube ich, auch wiederbelebt werden. Aber es wurde, glaube ich, nicht gezeigt. Ist ja wurscht. Diese Szene ist aber nicht plausibel. Diese saugende Luft, es müsste immer irgendwie Luft nachgefördert werden. Aber das würde das Schiff nicht machen, weil es ja evakuieren will. Das ergibt keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Verzeihung. Das hat keinen Sinn. Ich verstehe es nicht, warum man sowas macht, außer um zu sagen, hier, wir haben keine Ahnung von Physik, aber das Physik-Nerds schauen sich das unter anderem an. Aber offensichtlich hat sich das Klientel so weit erweitert, dass es eben Leute sind, denen das auch egal ist. Die wollen halt einfach nur Action sehen. Und das kann ich ja auch irgendwo verstehen.
Ja, also ist ja bei Discovery jetzt, wir haben ja schon mehrere solche Probleme angesprochen. Also man darf, man muss das so nehmen, wie es gezeigt wird, und man darf einfach nicht drüber nachdenken, was uns gezeigt wird. Das ist eben beim Transwarp-Tunnel gewesen, das ist eben bei Osira Schiff gewesen, das plötzlich verschwunden ist und kurz danach direkt vor dem Kraftfeld wieder geparkt hat. Und das ist auch mit allen anderen Dingen so. Also ich weiß nicht, also man denkt entweder selbst nicht drüber nach oder man traut den Zuschauern hier einfach nicht zu, dass sie es irgendwie verstehen oder weiter drüber nachdenken, aber wie gesagt, ist irgendwie ein bisschen bitter.
Ja, okay, pass auf. Es geht ja noch weiter. Also es ist jetzt okay, die Physiksache ist das eine, ne? Und jetzt weiß ich nicht, sollte das wirklich eine Die Hard-Anspielung sein? Denn ich war so Die Hard getriggert in dem Moment. Es fehlte wirklich nur noch, dass sie wirklich, du hast ja gesagt vorhin, ne, in dem Feinripp-Unterhemd, in dem blutverschmierten Unterhemd da steht, ohne Schuhe, in Glasscherben idealerweise. Glasscherben war nicht da, ne? Die habe ich vermisst. Ansonsten nimmt sie das Funkgerät und sagt, Yippie-Ki-Yay, Schweinebacke. Sagt sie nicht.
Ja.
Aber das hätte wirklich noch gefehlt. Und ich habe gedacht, boah, das ist, ne? Nimmt sie das Funkgerät, warnt den Gegner. Ich bin übrigens noch am Leben. Auch das ist eine Situation, wo ich wirklich mit der flachen Hand gegen die Stirn klatsche. Warum gibst du diesen Vorteil aus der Hand? Warum sagst du denn, hier, ich lebe übrigens noch, sucht mich bitte? Das ist doch Schwachsinn.
Ja, das ist Schwachsinn. Aber lass uns mal kurz auch was Positives erzählen. Also ich fand den Crew-Moment rund um Tilly, fand ich toll mit diesen Morse-Signalen.
Ja,
und das war super dargestellt.
Ja.
Und auch, dass man überhaupt mal sieht, dass die Crew auch agieren kann. Also dass die auch irgendwie mal eine Kraft ausstrahlen und eben auch handeln können. Das sah man bisher nie. Also die können auch mal hier jemanden umhauen und eben auch aktiv werden. Und nicht nur im Hintergrund stehen, winken, lächeln und grinsen.
Ganz genau, das ist der positive Aspekt dieser Folge. Vielleicht gibt es noch ein paar andere, aber genau das habe ich so auch empfunden. Ich habe gedacht, oh cool, jetzt die Crew in Aktion. Auch jetzt hier ein neues Crewmitglied, ich glaube Lieutenant Ina oder so heißt sie, oder Isa, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ina,
ne?
Lieutenant Ina, ja gut, die Darstellerin haben wir schon gesehen, als dieses, ich vergesse den Namen immer, von diesem Blumenkohlgesicht, nenne ich es immer.
Ja, genau. Das Schrotflintengesicht, weil es sieht so aus wie ein Pumpkin hier, ein Kürbis, in dem man mit einer Schrotflinte vorne reingeschossen hat, da sind so Löcher drin. Also es sieht ganz furchtbar aus, diese Maske, aber es ist halt irgendeine Spezies, die wir nicht kennen. Und dass sie das sein soll, okay, man möchte jetzt irgendwie die tatsächlichen Gesichter der Schauspieler hinter den Masken zeigen. In dieser Staffel. Ne? Es ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert.
Os Nullus hieß die Person übrigens, die mit dem Blumenkohlgesicht da.
Habe ich vorher nicht gehört oder nicht wahrgenommen. Okay. Gut, also auf jeden Fall, du sagtest es richtig, sie morsen sich zu. Und was im Prinzip irrelevant ist, das ist im Prinzip nur so ein Ablenkungsmanöver gewesen, um dann ein, übrigens auch wieder klassischer, hey, hast du mich dumme Sau genannt, Move, also unter den Gefangenen zu machen und dann, hey, hört auf, euch zu streiten, und dann plötzlich werden die Wachen angegriffen, weil es im Drehbuch steht, ne? Okay.
Ich habe mich übrigens gefragt, wo ist denn Nielsen? Also die haben wir jetzt seit zwei Folgen nicht mehr gesehen und dafür ist jetzt hier diese Ina da. Ja, ich finde das ein bisschen merkwürdig. Ja, kein Kommentar, und wie gesagt, in anderen Folgen taucht dann die eine mal wieder auf, die andere verschwindet wieder, dann ist die wieder mehrere Tage irgendwo unter Deck und keiner weiß, wo die Leute sich aufhalten, und wobei, dann doch wieder Hallo zu sagen.
Ja, wobei ich das noch einigermaßen verstehen kann. Es wird zwar nicht gesagt, aber es kann ja sein, dass es tatsächlich sowas wie Urlaub gibt. Vielleicht sagt sie sich auch, ja, ich fühle mich heute mal nicht gut. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Also das gibt's ja rein theoretisch bei Star Trek gar nicht mehr in dem Maße, aber trotzdem. Vielleicht gibt es so Phasen, wo man sagt, okay, ich werde jetzt mal meinen Dienst nicht tun können. Und das finde ich jetzt nicht ganz unplausibel, aber ich habe es mir selbst erklärt, ne? Wenn uns das gezeigt wird, ist das in Ordnung, aber es wird halt einfach nicht gesagt, ne? Wo steckt die? Gute Frage. Das finde ich aber nicht schlimm. Also damit kann ich einigermaßen gut leben. Ja, die ist
ja es zieht sich halt da wie so ein roter Faden, genau, durch. Ich meine, Jet Reno ist ständig da, dann mal wieder komplett untergetaucht. Was macht die in der Zeit? Mhm. Ja, wie gesagt, das sind einfach so kleine Problemchen. Ja, kann man einfach übergehen, aber ich finde es halt ein bisschen merkwürdig, wenn die Leute dann einfach plötzlich wieder fehlen und im nächsten Moment dann wieder plötzlich, wenn sie gebraucht werden, wieder dabei sind und als wären sie nie weg gewesen. Das finde ich immer ein bisschen bäh.
Also, das finde ich nicht annähernd so schlimm. Also, damit kann ich einigermaßen leben, aber ich verstehe natürlich deinen Punkt. Also, das ist, ich finde es halb so wild. Sollen doch auch mal neue Leute da hinkommen, jemand braucht Urlaub und so weiter. Das finde ich plausibel. Also.
Ja, ich finde das wirklich schön. Ja, also, okay. Man sieht ja ständig irgendwelche Charaktere in Discovery, die dann ohne Maske nochmal auftauchen. Mhm. Und das betrifft ja eben nicht nur hier Ina und, sondern auch diesen Aurelio, die gespielt von Kenneth Mitchell, der im Rollstuhl. Mhm. Der war ja auch vorher schon bekannt aus Discovery, der hat nämlich einen Klingonen gespielt in der ersten Staffel.
Hätte ihn aber nicht wiedererkannt.
Nee, auf keinen Fall. Wie gesagt, ich kannte das Gesicht, den habe ich vermutlich auf irgendeinem Crew-Foto, auf irgendeinem irgendwas, wo sie halt die Crew mal sich versammelt hat, gesehen und ja.
Hat das irgendeine Funktion, dass er als gehbehindert dargestellt wird?
Er wird nicht nur so dargestellt, er hat tatsächlich eine Krankheit im wahren Leben.
ALS?
Genau, und konnte deswegen auch die alte Rolle, glaube ich, nicht dauerhaft spielen.
Okay,
also aber er wurde sehr gut unterstützt und das fand ich auch sehr, sehr toll und hat hier nochmal die Chance bekommen, so aufzutreten. Und den Charakter fand ich wirklich interessant und der kam auch bei mir direkt an. Also der hat nicht lange gebraucht, um sich irgendwie darzustellen.
Ja, ein schlauer Mann, der aber mega naiv ist. Also das kann ich mir auch mega gut vorstellen. Also das ist einigermaßen plausibler Charakter, aber nicht wegen der Körperbehinderung, sondern wegen seiner Naivität. Echt bedauernswert.
Ja, super gespielt. Also toll. Also er merkt am Ende ja selber, wie Osira jetzt tickt und sieht vielleicht auch ihr wahres Ich, was er vielleicht entweder vorher absichtlich ausgeblendet hat oder Osira hat ihn einfach immer so weit rausgehalten und hat ihm dann irgendwelche Lügenmärchen erzählt, was sie denn wirklich tut.
Ja, ist das so? Da würde ich gerne nochmal später nochmal drüber sprechen. So, also lass uns nochmal, wenn wir gerade über Osira sprechen, in diese Verhandlung nochmal gehen. Und zwar, also ich hatte ja schon gesagt, Minister Osira sitzt da. Was für mich sehr überraschend war, dass sie halt eine diplomatische Grundlage hat, die sie befähigt, also wenn das denn stimmt, ich meine, ich kann ja alles behaupten, aber wenn das denn stimmt, dass sie halt befähigt und nicht nur die Fähigkeit hat, sondern auch wirklich die Legitimierung hat, von ihrer Seite diese diplomatischen Schritte durchzuführen. Und ich wollte ihr auch glauben, als sie das sagte, und es ist brauchte politisches Kapital, das durchzusetzen. Und ich verstehe auch, was dahinter steht. Und ich kann mir das auch wirklich vorstellen. Es hörte sich an, als könnte ich das glauben. Ich habe wirklich gedacht, jetzt wird dieser Spieß umgedreht. Jetzt kommt sie hier mit diplomatischen Mitteln. Und das ist noch nicht mal Kanonenboot-Diplomatie, sondern sie legt was auf den Tisch und offenbart Teile ihres Vorhabens, wenn das denn stimmt, die Positives für beide Seiten bewirken können. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Vance sagt, das ist ein ganz schöner großer Schritt. Also die geben ganz schön viel Raum. Also die Emerald Chain übergibt ganz schön viel, was sie wahrscheinlich gar nicht tun müsste. Denn sie steht in einer sehr kräftigen, starken Position. Die Föderation, so fühlte es sich bisher immer an, waren eher in der Defensive. Die waren schwächer als die Emerald Chain. So fühlte es sich für mich an. Und plötzlich kommt die Emerald Chain und gibt einfach ihre Ressourcen preis. Also nicht, du weißt schon, was ich meine, ne? Die sagt, okay, wir geben dir das, das und das. Und dann macht Osira sogar noch Zugeständnisse. Vance geht keinen Schritt zurück. Im Gegenteil, er geht noch einen Schritt nach vorne. Fordert noch mehr. Und ich habe gedacht, wow, das entwickelt sich hier gerade in die Richtung, die ich vorher am Anfang befürchtet habe. Die Föderation ist hier der Forderungssteller und wir wollen überhaupt keinen Frieden, sondern wir legen noch eine Schippe drauf und wir fordern noch mehr und noch mehr. Eigentlich ist das Vorgehen eines Kapitalisten. Ne? Der fordert so viel er kann für so wenig Ressourcen wie möglich. Während sie, Osira, also die auch die Emerald Chain Planeten freigibt. Zwar in einem Zeitraum von 15 Jahren, wie sie sagt, aber auch dieses finde ich plausibel. Sie sagt, sie wissen ganz genau, dass das alles andere, also sofortige Übergabe eines Planeten, totales Chaos bedeuten würde.
Ja, das ist absolut richtig. Wie gesagt, das kann ich bis dahin auch kaufen, aber sie ist trotzdem eine Mörderin.
Ja, ja, ohne Frage.
Mörderin. Ja. Und natürlich muss sie dafür auch irgendwie belangt werden können. Ja, das ist vielleicht einfach der falsche Zeitpunkt gewesen, das hier anzusprechen.
Ja. Ja, und dann ist, und genau da ist das der Punkt, den du vorhin nanntest. Vance ist kein Diplomat. Warum führt er diplomatische Gespräche? Denn er ist undiplomatisch in dem Moment. Vance ist ein guter Admiral. Vance ist ein guter Admiral. Aber er ist kein Diplomat, wie man sieht. Ich glaube, ich möchte, dass er gut ist, ne? Aber mir drängt sich in diesem Moment auf, dass er es nicht ist. Und das habe ich ja vorher schon befürchtet. Aber ich hoffe doch, dass
Kein Mensch kann in allem gut sein. Richtig. Also er ist ein guter Admiral, er ist ein guter Anführer, aber er ist der verdammt nochmal kein Diplomat.
Richtig. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass er die Legitimation dazu hat. Ne? Möglicherweise hat Osira das. Aber
ja gut, die hat er ja angeblich von Präsidenten bekommen, aber das halte ich genauso für schwachsinnig. Ja. Also,
als mich Donald Trump heute Morgen angerufen hat, hat er gesagt, ich habe auch die Befähigung dazu. Ich kann ja behaupten, was ich will. Ne? Also solange er das sagt, ist das die eine Sache. Ja, er hat diesen Admiralsposten. Wer sagt das denn überhaupt? Und was ich verstehe halt nicht, wir sehen außer diesem Vance und diesem Hauptquartier in diesem Torus, sehen wir nichts von der Föderation. Wir sehen keinen Planeten, der dazu gehört. Ich meine, das ist die Föderation der Vereinten Planeten. So heißt es ja. Ich sehe keinen Planeten, der dazu gehört. Wir sehen die Erde, gehört nicht dazu. Wir sehen Nivar, gehört nicht dazu. Wir sehen Trill, gehört nicht dazu. Das sind ganz wichtige Kernpunkte. Und wir wissen, soweit ich informiert bin, dass, wie heißen sie, die Blauen, die Andorianer. Dass Andor heißt es nicht, Andoria, ne? Dass Andorian auch nicht dazu gehört.
Mhm, ja. Also scheint im Moment überhaupt nichts dazu zu gehören.
So, ja, so.
Wie gesagt, die erzählen uns natürlich, es gibt immer noch Welten, die teilweise aber nicht erreichbar sind.
Wer sagt das?
Da habe ich mich gefragt, das wurde in der alten Folge von Vance gesagt.
Ja, von Vance. Aber wie gesagt, das ist, er stellt sich selbst sein Zeugnis aus. Das, ich weiß nicht, ob das noch glaubwürdig ist. Und das ist halt die Befürchtung, die ich am Anfang hatte, ne? Dass ich immer gesagt habe, bitte verkauft mir diesen hervorragenden Admiral nicht als den Bösewicht dieser ganzen Staffel. Das wäre ganz, ganz schlimm. Und ich weine jetzt schon bittere Tränen. Lass es uns nicht tun. Ich möchte das nicht verurteilen, solange es nicht passiert ist. Auf jeden Fall.
Aber was ich ganz toll fand, da war ja auch dieses Lügendetektor-Hologramm wieder dabei. Ja. Und da fand ich einen schönen Toss-Moment drin, als er sagte, ja, die sind einfach besser als diese rote Lampe, die einfach nur leuchtet, wenn jemand lügt. Ja, das fand ich einen schönen Moment.
Da musste ich auch schmunzeln. Ich habe gedacht, ich verstehe, was er meint. War eine gute Situation. Ich fand eine Szene, einen Satz von ihm noch besser. Nämlich, im Englischen fand
ich. Das Zitat der Woche.
Ja, das Zitat der Woche. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch im Kopf. Du meinst, das Zitat der Woche war das mit der roten Lampe? Nee, ich habe einen besseren.
Nee, das mit der Scheiße.
Ja, genau, richtig. It's pretty good for shit. Als er das sagte, ich musste innerlich so ablachen, wenn ich nicht gerade so krampfig gewesen wäre während dieser ganzen Situation. Das war echt gut. Und er sagt, it's pretty good for shit und beißt an diesem Apfel ab, während Osira die Reste, die sie im Mund hat, rauswirkt. Ah, das ist eine witzige Szene gewesen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist keine Comedy-Serie. Dafür ist Lower Decks zuständig.
Ja, genau.
Ja. Okay. Könnte ja auch machen, ist ja in Ordnung. Ich meine, es ist eine nicht zu aufdringlich witzige Szene gewesen. War cool. Also, das war eine gute Situation, das war eine witzige Situation. Ist die Diplomatie von Osira glaubwürdig oder nicht? Ist doch die Frage.
Ja, es ist eine komplizierte Frage. Also mir fällt es nach der Folge noch schwerer, den Charakter überhaupt einzuordnen. Was will sie denn jetzt? Also sie dampft hier motzig ab, als Vance gefordert hat, dass sie sich für ihre Taten zur Verantwortung zieht. Genau. Und ist dann von jetzt auf gleich wieder im Aggro- und im Fieslingsmodus.
Genau, also nahm sie doch diesen Vertrag ernst, oder nicht?
Ja, aber warum reagiert sie denn direkt so über, statt einfach nochmal zu sagen, ja, da ruft doch mal ein paar Diplomaten bei und dann reden wir nochmal ein bisschen tiefergehend darüber. Das ist doch auch wieder Überreaktion gewesen.
Also jetzt, ich will dieses Verhalten natürlich nicht entschuldigen, im Gegenteil. Aber trotzdem, ich kann mir das gut aus diesem Grund vorstellen, dass ich sage, okay, das ist einfach nicht deren kulturelle Art, so zu verhandeln, dass sie schon so viele Eingeständnisse macht. ist wahnsinnig, ne? Dass er ihren Kopf fordert, dass Vance den Kopf des Verhandlungsführers fordert. Ah, das finde ich so schwierig. Und nochmal, er ist kein Diplomat und das ist eine Sache, die kannst du jemanden, der dir die gute Nachricht überbringt, nicht antun. Oder solltest du zumindest nicht. Insbesondere, wenn er dann noch am Ende ein Entscheider sein soll. Und Ozara geht ja auch noch so weit Vance entgegen, dass sie sagt, okay, ich sehe, dass jemand Neutrales da stehen soll. Okay, ich würde es tun. Das Hologramm sagt, nein, das stimmt nicht. Okay, zugegeben, ja, sie lügt an diesem Punkt. Ich habe mich vorher gefragt, entweder lügt sie die ganze Zeit tatsächlich nicht oder sie hat irgendwelche Geräte oder irgendwas, dass sie dazu oder vielleicht ist sie auch als Orionerin dazu befähigt, Lügendetektortests auszuweichen oder irgendwie so. Ich habe keinen Schimmer, wie das gehen soll. Wenn sie denn tatsächlich nicht lügt, dann hat sie da einen echt dicken Deal auf den Tisch gelegt.
Also ich werde einfach mal so eine vage Voraussage treffen. Die wird in der nächsten Folge sterben. Entweder wird sie getötet von dem Aurelio, weil der erkennt, okay, die ist doch ein bisschen scheiße, oder Michael tötet sie. Und dann sind die Wege wieder frei vielleicht für Verhandlungen.
Du sagst jetzt
für Verhandlungen.
Ach so, oh Gott, ich dachte, du sagst jetzt für den Captain's Chair.
Nee, das wollte ich jetzt mal ausgegrenzt lassen. Für Verhandlungen zwischen Sternenflotte und der Emerald Chain, nur ohne sie.
Ja. Okay.
Weil sie ist ja jetzt gleich wieder eine neue Mörderin. Sie ist ja kaum zurück an Bord der Discovery und schon schießt wieder wild um sich und pulverisiert Leute.
Ja, und das passt irgendwie nicht ganz zueinander. Sie scheint ernsthaft an diesem Deal interessiert gewesen zu sein. Sie macht ja auch diese Dachtgeste, während sie spricht, dass Dominanz zeigt, dass sie weiß, okay, ich habe hier einen echt guten Deal. Ich weiß, dass das, ich meine, sie ist Schauspielerin, ne? die zeigt das natürlich. Das, was ich da auf den Tisch gelegt habe, das ist so gut, das kannst du gar nicht ablehnen. Ne? Und macht weiter noch Eingeständnisse. Und dann plötzlich schwingt das um. Aurelio, geh mal bitte raus, ich muss hier aber ganz schmutzige Sache tun, ist ihm in Anführungsstrichen so fair gegenüber zu sagen, hier, guck weg, mein Kind, ne? In welchem Verhältnis stehen die? Sind das Lover?
Nee, also das wurde vorher erklärt, der wurde offenbar von ihr als junger Mensch mit 10 Jahren irgendwo aufgegriffen, hat Potenzial in ihm erkannt und hat ihn zum Wissenschaftler aufgebaut und halt sein Leben
gerettet. Ja, aber warum? Welche Verbindung hat sie zu ihm? Die hat nicht mal eine Verbindung zu ihrem Neffen gehabt. Ich meine, er war Familie,
ja, das
ne?
stimmt. Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir sollten uns da nicht so lange drauf aufhängen. Das ist einfach Kuddelmuddel vom Schreiben her und das führt auch zu nichts. Es soll einfach nur zu dem führen, was es jetzt ist. Es eskaliert am Ende, damit es in der nächsten Folge wieder Action-Szenen geben kann.
Ja, okay. Ja. Was wir noch nicht erwähnt haben, ja, es kommt ja zu einer Gewalttat. Und jetzt ist natürlich die Chance, dass wir den nächsten Schauspieler auch mal demnächst ohne Maske sehen werden.
Ja, das passiert ja ständig, wie gesagt. Ja,
also der Schauspieler von Rin, der Schauspieler ist ja Ehemann von der Schauspielerin von Tilly.
Mary Wiseman, genau.
Ach Gott, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich er noch mal in einer anderen Rolle irgendwie wieder auftaucht. Wie es halt so bei anderen auch passiert, wie wir es von der Schauspielerin von Arium gesehen haben, und so weiter und so weiter.
Das ja, jetzt hier bei der anderen mit dem
Schrotflintengesicht, genau.
Genau, wir haben schon Saru jetzt ohne Maske gesehen. Genau. Und was mit dem passiert, werden wir vermutlich erst in der nächsten Folge erfahren.
Also dieser Tod, ne? Rins Tod war erstens mal absolut unnötig.
Das sollte
einfach nur noch mal den Schlussstrich ziehen. Hier, wir sind jetzt, wie du schon sagtest, wir sind jetzt nicht mehr im Verhandlungsmodus. Wir sind jetzt wieder im Emerald Chain und Sklaventreiber und was auch immer Modus. Wir sind Mörder, wir sind Fieslinge, wir sind böse. Ne? Und das ist, finde ich, das ist ein bisschen billig gemacht.
Ja, das ist wieder platt dann. Ja. Ja. Wie gesagt, erst gibt man dem Charakter jetzt angebliche Tiefe. Wie gesagt, wir wissen nicht, war das jetzt ernst gemeint, war es nicht ernst gemeint? Sollte das einfach nur eine Falle wieder sein? Oder was brachte das Ganze jetzt? Außer, dass sie motzig abdampft, sobald Vance irgendwie ein paar Dinge mal in den Raum wirft, Sie hätte auch sagen können, ja, ich habe schlimme Dinge getan, aber lass uns doch mal mit einem diplomatischen Chor darüber reden, wenn wir doch mal hier irgendwie erste Schritte aufeinander zugegangen haben. Und ja, da sage ich nochmal das, was du eben auch schon gesagt hast, Vance will hier auch auf einmal zu viel.
Es ist komisch, die ganze Situation. Ja. Ich sag's jetzt schon mal, es gefällt mir überhaupt nicht. Osira hat weniger Glaubwürdigkeit, also der Charakter Osira hat weniger Glaubwürdigkeit als Harry Mudd.
Ja, stimmt schon.
Also vielleicht sehen das andere Leute ganz anders. Für mich ist das...
Lass uns da nicht so lang aufhängen.
Ist das ganz, ganz schwierig. Okay, ich habe eine Sache, über die ich noch mal ganz kurz sprechen wollte. Ich weiß nicht, was ist der Präsident? Wer ist der Präsident? Ich habe so eine These, die ich mal einfach in den Raum werfe. Der Präsident ist entweder gar nicht vorhanden, das denkt sich der Vance nur so aus, oder es ist halt irgendeine andere Sache, nämlich ich könnte mir vorstellen, dass es eine KI ist.
Ja, du meinst sowas wie Control? Eine weit fortentwickelte Control, aber na, ich glaube, das Control-Fass machen die nicht mehr auf.
Bitte, also wenn die das Control-Fass machen die nicht mehr auf. So, jetzt, wir haben eine Sache auch noch nicht berücksichtigt, also eine Sache haben wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen, nämlich was dann am Ende mit viele sagen ja schon immer, das ist Sora. Ich sag, das ist die KI an Bord. Andere sagen, das seien Daten. Daten funktionieren nicht. Daten sind einfach nur Nullen und Einsen. Und Nullen und Einsen tun nichts. Erst wenn da ein Programm aus Informationen, die aus Daten gewonnen werden, hergestellt wurden, die dann ein entsprechend komplexes Muster abrufen, erst dann wird dort etwas draus und das ist dann am Ende eine KI. Machen wir uns nichts vor.
Vielleicht ist es einfach eine KI, die auf die Sphärendaten zugreift, wie gesagt.
Ja, es ist so. Also, ja. Oder beziehungsweise aus diesen Sphärendaten hat sich eine KI entwickelt, aber das sind keine Sphärendaten mehr. Das ist dann eine KI, die sich daraus entwickelt hat. Und Vorsicht, wir hatten dieses Thema schon. Ich kann das nicht ertragen, dass jetzt plötzlich eine KI ist, die dann aber die gute und die böse KI und aber das finde ich so schwierig. Ja,
wie gesagt, das ist natürlich jetzt einfach wieder irgendein Plot-Device in der nächsten Folge, damit die da rumfliegen kann und irgendwie noch ein paar Leute hier über den Haufen schießen kann mit den Androiden, mit diesen kleinen, tollen Robotern.
Ja. Und diese Roboter, ne, die sind cute, ne? Die sind auf süß gemacht.
Ja, die denn, haben mich irgendwie so erinnert, so ein bisschen an Nummer 5
korrekt, lebt. Genau, irgendwie. Das wollte ich nämlich auch sagen. Genau an den haben die mich auch erinnert. Also der war natürlich so, der war kantig und so weiter. Und die sind halt süß und rund. Es ist halt so wie, wie heißt das?
Eine Mischung aus Nummer 5 und E.T.
Ja, so ein bisschen, ja, genau. Der hat auch so einen flachen Kopf und so. Und weil die so süß sind, sind die natürlich nicht böse. Jemand aber, der so ungepflegt und unrasiert ist wie Zari, ist natürlich böse. Und jetzt hat er auch noch so eine schimmelige Hand. Natürlich ist der böse. Hast du seine Hand gesehen? Und das ist so, das ist so schlecht. Das ist so schwach. Sowas will ich nicht sehen. Ich will die Wunderhübschen sehen, die von den Hässlichen besiegt werden. Zu Recht, weil die Wunderhübschen böse und fies sind. Sowas würde ich gerne mal sehen. Aber das machen Amerikaner nicht. Amerikaner funktionieren so nicht. Die Gutaussehenden sind immer die Guten.
Ja, furchtbar. Aber ich habe mir auch fast über die ganze Staffel gedacht, also diese Roboter, diese Dot 23 heißen, die sind ja auch die ganze Zeit im Intro zu sehen. Da habe ich mir gedacht, warum sind die im Intro die ganze Zeit? Und die fliegen auch ständig im Hintergrund während der gesamten Staffel schon rum. Also sowohl bei der modernen Sternflotte als auch an Bord der Discovery sind die ständig irgendwo im Hintergrund unterwegs. Und deswegen dachte ich mir, die müssen doch irgendeine Rolle spielen und hier hat man es jetzt ja gezeigt. Und ich bin gespannt, was man in der letzten Folge daraus macht, ob sich da jetzt irgendwie tatsächlich irgendwie noch ein Antagonist draus entwickelt. Glaube ich nicht. Dafür ist es bisher zu schwammig diskutiert und eingeführt worden. Naja.
Wer weiß. Ach, da fällt mir noch eine Sache ein. Die muss ich unbedingt noch sagen. Ich habe ja immer bisher über das Verhalten von Michael, nicht über Michael selbst, sondern über ihr Verhalten abgehatet. Ich habe gesagt, dass das absolut nicht geht, was sie macht und dass sie total selbst verliebt und ihre Meinung ist total oberstes Prinzip sich verhält. Was sie hier mit Stamets gemacht hat, ne? Stamets sagt, nein, er lädt diesen Sporenkanister in das Schiff, um einen Sprung vorzubereiten. Wir springen jetzt da und dahin. Das ist ein Michael-Move bisher gewesen. Und was macht Michael? Nein, das machen wir nicht. Wir müssen uns an Befehle halten. Tendenziell, also ich meine, sie hat keine Befehle. Ne? Sie ist jetzt gerade in absolut luftleerem Raum, was Befehle angeht, was wiederum ein typischer Michael-Move ist. Ne? Auf der anderen Seite, sie verhindert genau das, was sie vorher immer getan hat. Stamets verhält sich unverantwortlich, nämlich der ganzen Mannschaft gegenüber, und sie zeigt überhaupt kein Verständnis. Man sieht es ihrem Gesicht richtig an. What? Was tust du da?
Ja,
das hat sie die ganze Zeit abgezogen.
Ist enorm emotional, aber Michael ist auch nicht sonderlich clever hier. Sie, Stamets sagt, ja, mein Mann ist an Bord. Und sie sagt, ja, Adira ist jetzt auch dort.
Ja,
und wirft noch ein bisschen mehr Salz in die Wunde. Ja, genau. Ja, also da, hallo, das hättest du doch einfach mal die Fresse halten können und einfach mal da nichts sagen.
Ja, gut, das war ein bisschen ungeschickt, aber das finde ich ja nicht das Schlimme, sondern diese Inkonsequenz von ihr auch, ne? Dass sie sagt, ja, weißt du was, ich kann dich nicht aufhalten, denn ich habe mich genauso beschissen verhalten und ihr habt mich unterstützt. Und jetzt sagt sie, ja, weil ihr mich so unterstützt habt, hau ich dir das Ding um die Ohren, beziehungsweise ich mach dann mal den Nackengriff. No, das ist absolut, alle sagen immer, ja, die ist total konsequent gezeichnet, das ist sie nicht. Die ist durch und durch willkürlich, die tut das, was das Drehbuch macht. Und dann, wenn sie es gemacht hat und von anderen beschuldigt wird, dann macht sie wieder ihre Michael-Grimassen innerhalb von weniger Sekunden, von in die eine, in die andere Richtung. Und dann plötzlich so, oh, ich bin so hart. Oh Gott, jetzt werde ich mit einer Waffe bedroht, aber das ist mir egal. Und das ist so, nein, nee, das ist nicht gut. Also ich empfinde es nicht gut. Ne? Ich empfinde das als mega schwach. Nicht von der Schauspielerin, sondern was das Drehbuch sagt. Und ich glaube nicht, dass sie sich das selbst ausdenkt. Jetzt mache ich hier mal den Lache-Smiley und dann gleich den Weine-Smiley hinterher. Das funktioniert überhaupt nicht für mich. Dieser Charakter ist eine, also ich hoffe, dass sich niemand dran stört, wenn ich sage, eine Emotionsmaschine und zwar hin und her und dies und das. Das finde ich, es ist so unglaubwürdig. Es ist so, nein, super über Michael, die dann aber super über Emotionator Michael ist, in Situationen, in denen das überhaupt nicht passt. Wenn sie gerade ein Familienmitglied verloren hat, klar weint jemand. Wenn sie großes Leid erfahren hat, klar. Wenn sie aber gerade selbst großes Leid verursacht, was sie immer wieder getan hat, dass sie dann sich selbst immer beweint oder andere beweint. Nein, ich weiß das doch vorher. Und dann schwanken diese Emotionen auf ihrem Gesicht innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Nein, das funktioniert für mich kein Stück. Denn sie weiß doch, was sie tut. Aber gut,
Ja, wie gesagt, lass es uns zu Ende bringen. Willst du noch irgendwas sagen als Bewertung der Folge? Weil das hat man eigentlich schon rausgehört.
Daumen runter. Kommt überraschend, aber no way. Das ist keine Folge für mich. Wie ich auch schon in der letzten Folge sagte, ich möchte, dass eine Folge abgeschlossen ist. Ehrlich gesagt, ich bin kein großer Fan von diesen Star Trek Action-Folgen. Der Lichtblick war, was du halt auch schon sagtest, dass die Crew miteinander funktioniert. Das waren 30 Sekunden der ganzen Folge. Punkt. Ansonsten habe ich dem wirklich nicht allzu viel Positives abzugewinnen, außer dem witzigen Spruch von Vance. Also für mich war das ein absoluter Reinfall, diese Folge. Und wenn das so weitergeht, macht das für mich diese ganze Staffel kaputt. Und ich würde es gerne irgendwie positiv sehen. Und bitte, 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 bitte an die nächste Folge, ne? Macht mir Vance nicht kaputt, denn der ist hervorragend. Ende.
Ja, der ist so ein Lichtblick. Also ich mag es ein bisschen gnädiger sehen. Ja, es gibt diese schrecklichen Plotholes und diese Erklärungslücken. Aber sie hat mich trotzdem gut unterhalten, die Folge. Also wenn man über diese ganzen komischen Dinge mal drüber hinweg sieht, war es eine unterhaltsame Folge. Wie gesagt, man darf nicht drüber nachdenken. Und genau das erwartet offenbar Discovery von uns. Aber das ist schon seit Staffel 1 Discovery so. Die haben ständig so komische, merkwürdige Plotholes drin. Und es wirkt schlecht geschrieben. Es ergibt vieles überhaupt keinen Sinn. Und ich weiß nicht, ob das einfach aktuelles Fernsehen ist. Wird aktuelles Fernsehen so gemacht? Vielleicht sollte man ein bisschen mehr Anspruch reinstecken in die nächste Staffel, in die vierte. Weil, ja, es wirkte anfangs in der Staffel so, dass es sich in eine tolle Richtung entwickelt. Wir haben viele Folgen eigentlich durchweg bis Folge 7 alles sehr positiv bewertet. Und da war auch, glaube ich, kein einziger großartiger Ausreißer dabei. Und ja, es kippt so ein bisschen seit diesen beiden Spiegeluniversumsfolgen. Seit Giorgio weg ist, wirkt eigentlich so ein bisschen so, als müsste man ihre Lücke irgendwie füllen mit merkwürdigen Handlungen von anderen Charakteren, die bisher aber nie so gewirkt haben. Also das ist einfach nur miserabel geschrieben. Aber was ich toll fand, die Dynamik zwischen Osira und Vance fand ich super, schauspielerisch gesehen, nicht inhaltlich. Also wie die beiden Charaktere miteinander harmonisiert haben, Daumen hoch. Wie Vance anfangs in der Folge reagiert, als die Discovery beschossen ankommt, auch Daumen hoch. Super Captain-Move. Klar, er ist kein Admiral, das ist schwachsinnig. Wie gesagt, inhaltlich darf man nicht so weit reingehen. Aber letztendlich hat die Folge mich tatsächlich gut unterhalten. Deswegen gibt es bei mir zwischen Daumen seitlich und Daumen hoch irgendwo was dazwischen. Wenn ich über diese ganzen Plotholes hinwegsehe, wenn wir die alle mit einbeziehen, ist das für mich genau wie bei dir ein Daumen nach unten.
Ich kann da leider nicht drüber hinwegsehen. Das tut mir echt weh. Ich würde gerne für jede Folge einen Daumen hoch geben. Und bestimmt gibt es viele positive Aspekte. Und vielleicht gibt es auch jemanden, der dann jetzt sagt, ja, schau dir doch erstmal die Staffel zu Ende. Kann ich nicht. Gegenwärtig fällt mir das nicht ganz so leicht. Deswegen, ich muss halt das bewerten, was ich gesehen habe. Und nach meinen Aspekten, die ich für mich zumindest wichtig halte, war das einfach keine gute Folge. Aber gut.
Ich kann es absolut nachvollziehen. Wie gesagt, man kann es aus mehrerlei Perspektive betrachten. Ja, hoffen wir einfach das Beste für die letzte Folge. Mal sehen, was passiert. Ich habe vage Vorahnungen, über die wir jetzt nicht mehr reden wollten. Und das werden wir in der nächsten Folge, werden wir uns darüber aufregen, wie das herbeigezogen und herbeigeführt wird, was vermutlich unvermeidbar ist. Aber ja, heben wir uns diesen Rant für die nächste Woche
auf. Ja, okay, komm, bitte. Lass es gut werden. Bitte, liebes CBS-Team, liebes Star Trek-Macher, bitte, bitte, lasst es gut werden. Ich möchte mich in Star Trek wohlfühlen. Weißt du, es gibt ja Menschen, die fühlen sich gerne auch in Serien unwohl. Ne? Das mag es ja auch sein. Das mag es geben. Ich fühle mich aber gerne in Star Trek wohl. Und das tue ich momentan leider nicht.
Ja, gut. Wie gesagt, kann ich nachvollziehen. Und wie gesagt, vielleicht wird es besser in der nächsten Folge. Wir werden sehen. Bisher waren die Staffeln von Discovery so gegen Ende meistens eher so mäh. Ja, leider Gottes.
Vielleicht. Also nochmal, ich drücke die Daumen. Nächste Woche, Freitag, Donnerstag, Freitag sehen wir eine Wende und ein Feuerwerk an Inhalt, Plausibilität und einen ganz tollen Plot und erzählerischer Stärke und Michael, die plötzlich eine Schiene fährt, die absolut verständlich ist. Wahnsinnig tolle Folge dann, ne? Das würde ich gerne nächste Woche sagen.
Das werden wir vielleicht nicht tun, aber mal sehen, was uns nächste Woche gezeigt wird. Ja, vielen Dank, Peter, nochmal fürs Dabeisein. Und ja, wir besprechen nächste Woche, vermutlich wieder freitags, die letzte Folge.
Wunderbar. Ich danke dir. Okay, mach's gut.
Ja, bis dann. Ja, ciao. Tschüss.